Der Rückblick auf die deutsche Geschichte der Vergangenheit zeigt, dass es zu allen Zeiten Revolutionäre gab, die aus welchen Beweggründen auch immer gegen die sie regierenden Institutionen ankämpften. In der Monarchie waren es die Dichter und Denker, die gegen die Fürstentümer und Großgrundbesitzer zu Felde zogen. In der Demokratie ist es die Opposition, die die Regierungsarbeit im Sinne des Gemeinwohles überwachen soll. In der jetzt 50-jährigen Geschichte der Bundesrepublik haben sich die Vorstellungen einer wahren Demokratie, das heißt einer gemeinsam arbeitenden, sich ergänzenden und achtenden Volksherrschaft bisher nicht verwirklicht. Im Kampf der Mehrklassengesellschaft mit der Forderung nach immer mehr Wohlstand bei immer kürzerer Arbeitszeit sind den Gewerkschaften und Parteien alle Maßstäbe der Vernunft verloren gegangen. Trotz Parteiverdrossenheit steht die deutsche Demokratie entgegen demagogischer Ausrufer auf festen Füßen. Aus dem Frankenland Karls des Großen, 742 bis 814, entstanden, waren die Deutschen kein politisches Volk. Jahrhundertelang an Knechtschaft und Drangsalierung gewöhnt, sehnten sie sich vor allem danach, in Ruhe gelassen zu werden. Haus und Hof waren ihnen heilig. Die Deutschen konnten nicht stolz sein auf ihr Land, und sie waren es auch nicht. Woran auch sollten sie sich aufrichten? Was konnte sie zu Menschen, zu freien Bürgern machen? Wie sollten sie zur Nation werden? Es gab nur Fürsten und Untertanen. Deutschland war eine Fiktion, ein nebelhafter Begriff, von dem niemand sagen konnte, was er eigentlich meinte. Einen deutschen Nationalstaat gab es nicht. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war ein absurdes mittelalterliches Gespenst, ein Club von mehr als 300 Territorialfürsten und ein paar Reichsstädten, die eifersüchtig über ihre Souveränität wachten und abwechselnd gegeneinander oder sogar wie Friedrich der Große gegen das Ganze, gegen Kaiser und Reich Krieg führten. Goethe spottet im Faust: »Das liebe Römische Reich, wie hält's nur noch zusammen?« Kaum ein deutscher Dichter oder Philosoph, der nicht an Deutschland leidet. Kaum einer, der nicht ein Klagelied voll Selbstmitleid und Selbsthass anstimmt. Am bittersten Friedrich Hölderlin. Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mir denken, das Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Aber dann ist es plötzlich zu Ende mit dem Spukgebilde. Napoleon zerschlägt das morsche Reich. 1806 legt der letzte Kaiser Franz II. Von Österreich die deutsche Krone nieder und erklärt das Römische Reich deutscher Nation für erloschen. Eine denkwürdige Weltsekunde. Nun gab es auch formal kein gemeinsames Dach mehr für die Deutschen. Deutschland war von der Weltkarte verschwunden. Es gab nur noch Preußen, Österreich und den Rheinbund. Preußen war besetzt, Österreich zur Ohnmacht verurteilt. Der Rheinbund, ein Bündnis unter dem Protektorat Napoleons I. Niemand weinte dem alten Reich eine Träne nach. Dennoch war sein plötzlicher Untergang ein Schock. Das Alte war tot, der Weg für das Neue frei. Das Neue wartete seit langem auf seinen Auftritt. Jetzt erschien es drohend auf der Bühne. Es war der Ruf nach dem Nationalstaat. Die Idee lag seit der Französischen Revolution 1789 in der Luft. Sie war gekoppelt mit der Idee der Freiheit und Brüderlichkeit. Und sie fand überall in Europa Widerhall. Doch in Deutschland hatte sie von Anfang an einen besonderen Klang. Nicht der Ruf nach Selbstbestimmung und Bürgerrechten machte den Grundton aus, sondern ein dunkler Erlöserglaube, der die Worte Volk, Vaterland, Nation zu religiösen Begriffen verklärte und die Errettung aus aller Not vermittelten.